Wie gewinnt man einen der erfolgreichsten Fußballer der Welt als Testimonial und sogar auch als Gesellschafter? Das ist nur eine der Fragen, die ich mit der Caroline Nichols, der Gründerin von Three Bears, besprochen habe. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie es ihr gelungen ist, wirklich eine komplett neue Food-Kategorie aus England nach Deutschland zu bringen, nämlich das Thema Porridge. Welche Wachstumsmöglichkeiten es da auch noch gibt, vielleicht sogar auch im stationären Handel mit Cafés, mit To-Go-Produkten, wie ihre Reise insgesamt war, aus der eigenen Küche über die Höhle der Löwen, dann in den Lebensmitteleinzelhandel und natürlich auch in den E-Commerce. Ich finde, eine Wahnsinns-Gründerinnen-Story, jetzt schon seit 10 Jahren erfolgreich dabei. Sie hat ganz viel geteilt darüber, wie sie ihre Marke aufbaut, wie sie kontinuierlich weiter wächst. Aber sie hat auch erzählt, was in den 10 Jahren so richtig schiefgegangen ist. Für jeden aus meiner Sicht wirklich was dabei. Deswegen los geht's in die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft mit Caroline Nichols von Three Bears.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ich gucke natürlich schon auf solche KPIs. Mich interessiert unglaublich auch die Conversion, bevor wir irgendwie einfach nur Geld in Ads rausballern oder sagen, wir wollen bei jedem Sponsored Search Term ganz oben featuren, geht es mir darum, dass die Conversion stimmt und der Content stimmt. Also ich gucke ganz viel auf den visuellen Content.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Caro.
Hello, hi.
Wir nehmen diese Folge auf ein paar Wochen nach der Fußball-WM. Und dich muss ich natürlich fragen, für wen hast du bei der Fußball-WM gejubelt? Deutschland oder England?
Für beide natürlich. Und dann auch für England noch länger jubeln können. also ich supporte tatsächlich wirklich beide und hoffe immer so, dass es nicht zu einem, Konkurrenzkampf direkt bei beiden mit einem Spiel kommt. Aber ja, also war dann schon aufregend, weil England ja relativ weit kam und war dann auch ein bisschen traurig.
Genau, wir müssen es vielleicht einmal aufklären. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, den man ja auch aus der Bundesliga kennt, ist tatsächlich ein Geschäftspartner von dir und auch euer Testimonial bei deiner Gründung Three Bears. Was ihr macht, ich versuche es mal in meinen Worten zu beschreiben. Ich bin ja aufgewachsen hier in Hamburg. Vor den Toren von Hamburg liegt Elmshorn, da sitzt eine Firma namens Köln, die machen Haferflocken und Müsli und in dem Space im weiteren Sinne seid ihr auch unterwegs.
Ja, kann man so sagen, genau.
Erzähl mal so der Elevator-Pitch für die, die euch nicht kennen, was macht ihr mit Three Bears?
Also wir wollen die leckersten Haferprodukte machen für ein besseres Leben und das bedeutet für uns tatsächlich ohne Industriezucker, ohne Aromen, ohne Zusätze und gerade so dieses klassische Frühstücksregal aufräumen, weil wenn man da mal überlegt, wenn man shoppen geht im Supermarkt, 2/3 der Produkte sind wirklich nicht gut für dich und da habe ich mich so vor 10 Jahren, eigentlich noch länger, noch viel, viel länger, in meinen Mann verliebt, fast schon 20 Jahre in England, der ist auch Engländer, deswegen fieber ich schon lang für England, im Fußball auch mit. Und wir wollten damals Porridge nach Deutschland bringen, weil wir wirklich gedacht haben, hey, was ist das für ein geiles Frühstück? Was bietet mir die Haferflocke alles an tollen Nährwerten? Und warum macht das keiner in natürlich, lecker, aufregend und einfach auf eine ganz neue Art und Weise. Und dann haben wir so vor 10 Jahren mit Porridge gestartet. Und jetzt sehen wir uns als erweiterte, bessere Oat-Brand.
Hafer ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, so ein unterschätztes Superfood, das offensichtlich in England aber schon viel größer ein Trend ist. Ist da Porridge ein großes Thema? Und wie kam es dann dazu, irgendwie zu sagen, alles klar, wir gründen jetzt eine Firma. Also mit welchem Background hast du das auch gemacht, außer vielleicht gerne Porridge zu essen?
Ja, mit sehr viel Naivität. ich bin Diplom-Kulturwirtin, habe in Passau studiert, habe quasi so ein bisschen BWL, aber ich habe weder im Food irgendwie Expertise, noch habe ich im E-Com Expertise gehabt und habe aber lange in der Food-Branche, also was heißt lange, das war mein erster Job in London, 4-5 Jahre gearbeitet in der Marktforschung und habe auch wirklich direkt Handelszahlen gesehen für den Hot Cereals Market. Die Engländer sind pro Kopf Konsum wirklich die größten Haferflockenesser der Welt fast. Und Porridge ist dort natürlich auch ein großes Thema. Es kommt ja von dort, also auch in Amerika isst man viel Oatmeal und so. Das heißt, ich habe das schon in den Zahlen gesehen. Ganz klar, dass da ein großer Markt ist, der in England funktioniert. Habe eine Marktlücke in Deutschland gesehen. Und es kam aber auch dazu, dass ich persönlich einfach angefangen habe, Porridge zu essen. Also ich komme aus Bayern, ich bin mit Brot und Brezen groß geworden, ja. Und das, ehrlicherweise war es für mich nicht die richtige Ernährung, die mir gut getan hat. Und habe dann in meiner Zeit bei meinem ersten Job in England eben auch Porridge für mich selbst entdeckt und habe mich so viel besser damit gefühlt und habe gedacht, warum, ja, gibt es keine tollen, coolen Porridge-Produkte in Deutschland? Es gibt so ein bisschen... Im Reformhaus gab es so Hildegard von Bingenbrei, es gab die Monoflocken von Köln, wie du es beschrieben hast. Das war, ne, so das, also ich hole mir irgendwie kernige Haferflocken und mische mir mein Müsli selbst. Und, aber es gab nicht irgendwie coole Mischungen wie so ein Apfelzimtporridge mit richtig viel Frucht drin und so. Und genau, das heißt also mit viel Marktforschungs-Know-how, also wir haben den Markt verstanden, aber ohne Food-Expertise haben wir quasi den Businessplan geschrieben, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, und im Food-Bereich zu starten ist ja jetzt sicherlich nicht die einfachste Kategorie, weil da total viel zusammenkommt, was eigentlich erstmal schreit, don't do it. Erstmal geht's los, man muss eine Produktion finden, die alle lebensmittelrechtlichen Vorschriften irgendwie einhält. Man muss irgendwie eine Distribution finden. Ich vermute mal, die großen Lebensmittelketten werden jetzt alle nicht auf dich warten, die Rewes und, ja, und Lidls und Edekas. Also da sind ja ganz viele hohe Hürden.
Ja.
Wie waren so die ersten Wochen, Monate? Wo kam der erste Umsatz her, bis du dann das Gefühl hattest, okay, hier geht tatsächlich was?
Ja, also um ehrlich zu sein, auch hier die Passion für die Idee war für uns beiden, also ich habe es ja mit meinem Mann Tim gegründet, so groß, dass wir, und ich glaube, das braucht man als Gründer, dass wir nicht über all die Gründe, warum wir es nicht machen sollten, nachgedacht haben, zum Glück, sonst hätten wir es nicht gemacht, weil du würdest wirklich 50 Gründe finden, gerade im Food-Bereich, sondern wir sind einfach wirklich, es war wie so ein kleiner Hürdenlauf und du bist einfach bis zur nächsten Hürde, dann hattest du wieder, ich bin auch ein sehr positiver Mensch, ich habe mir gedacht, okay, gut, dann kriegen wir das irgendwie hin, kriegen das irgendwie hin, aber es waren schon ganz, ganz viele Stellschrauben, ne? Also erst beim Produzenten zu finden, wir wurden sehr viel belächelt, gerade beim Thema. Ich finde es immer so ein bisschen unfair beim Food-Bereich, wenn jemand kommt und sagt, ich mache eine coole Coffee-Brand oder ich mache eine coole Artisanat-Schokolade oder ich mache einen Energy-Drink, dann ist es irgendwie sexy und cool. Kommt jemand und sagt, ich möchte Porridge machen, dann ist es so, okay. Dabei müssen wir alle frühstücken, sollten alle frühstücken, ne? Aber genau, also mit viel Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen haben wir es geschafft, damals einen kleinen Produzenten zu finden, einen Logistiker zu finden, die Firma anzumelden. Und wir haben aber damals auch gesagt, wir nehmen unser Erspartes, wir versuchen alles uns selbst erstmal beizubringen. Wir kannten jetzt auch nicht, wir mussten uns ja erstmal ein Netzwerk aufbauen. Also wir haben die Fotos für die Website selbst gebaut, wir haben den Shop selbst gebaut, jetzt nicht direkt auf Shopify oder so, ne? Genau, nehmen unser Erspartes und gucken dann mal, hält sich das? Schaffen wir es in 6 Monaten, solche Umsätze zu generieren, dass wir sagen, okay, es lohnt sich weiterzumachen, oder müssen wir sagen, okay, es war eine Spinnerei und dann ist auch gut und wir gehen wieder in unsere Jobs zurück, so ungefähr, ne? Genau, und der erste Schritt war da schon der eigene Online-Shop erstmal, weil wir dachten, hey, das können wir lernen, können wir steuern. Und dann haben wir tatsächlich in der Markenbekanntheit erstmal so ein bisschen Presse-PR-seitig auch versucht, was aufzubauen, weil das ja eigentlich gratis Marketing ist, sag ich jetzt mal, wenn man irgendwie gute Headlines bekommt, einen coolen Artikel. Und das hat uns auf jeden Fall geholfen. Wir waren dann auch mal bei Galileo, also so quasi emotionales Storytelling. Da ist dieses deutsch-britische Pärchen. Was machen die jetzt? Die wollen dann die Supermärkte. So ungefähr. Und das hat uns geholfen. Und dann, muss man ganz ehrlich sagen, hat uns die Höhle der Löwen, da sind wir ja nach 6 Monaten nach Gründung schon drin gewesen, also auch sehr früh, auch tatsächlich ein, ja, war natürlich dann super als Boost einfach, ne? Und dann kam auch Amazon dazu.
Habt ihr euch beworben bei der Höhle der Löwen oder seid ihr angesprochen worden?
Wir wurden angesprochen, ob wir uns bewerben möchten. Also die haben ja auch so Trendscouts und ich vermute mal, ich kann es dir bis heute nicht sagen, vermutlich haben die das halt auch irgendwie bei Galileo gesehen oder so, weil wir waren sehr, sehr unbekannt noch. Also wir hatten gerade wirklich die erste Praktikantin eingestellt, waren in unserem ersten Büro, nachdem wir uns die Köpfe zu Hause eingeschlagen hatten, so ungefähr. Und dann kam, ich weiß noch, das waren 3 Löwen-Emojis in der E-Mail. Und ich dachte so, oh mein Gott. Oder so, ne? 3 Löwen, 3 Bären. Und dann haben wir uns beworben, aber auch den ganz normalen Prozess, ne, mit Video und Fragebögen und so weiter. Und dann haben wir monatelang nichts gehört. Und dann kam auf einmal die Einladung ins Studio.
Und da habt ihr dann einen spektakulären Auftritt hingelegt, der auch erfolgreich war. Ihr habt Investment bekommen von Judith und von Frank, wenn ich es richtig erinnere.
Ja.
Sind die beide noch bei euch investiert?
Also Frank ja, mit seinem Team. Also er investiert ja auch wirklich mit seiner Beteiligungsfirma. Und Judith hat dann damals sich zurückgezogen, weil sie mehr Beauty machen wollte. Die macht auch keine Food Investments mehr und es wurde dann quasi weiter die Anteile veräußert. Ja, aber sie war auch wirklich lange mit dabei und war da sehr passioniert.
Steht da bei Frank, muss man ja sagen, in einer illustren Reihe von anderen Food Investments, die er gemacht hat, mit Ankerkraut, mit Y-Food, gab es ja so ein paar wirklich extrem erfolgreiche Investments, die er gemacht hat. Und ich habe immer wieder gehört, dass es beeindruckend ist, wie viele Türen Frank und sein Team dann doch Richtung Lebensmitteleinzelhandel öffnen können, obwohl das ja eigentlich jetzt gar nicht seine Domäne ist, wo er ursprünglich herkommt. Wie hat euch das geholfen?
Das hat uns gerade am Anfang extrem geholfen. Also ich glaube, Frank ist jemand, der kann, wenn er will, sich total in Sachen reinfuchsen. Und als er dann auch bei der Höhle der Löwen ja aktiv war, jetzt ist er ja auch wieder zurück, ja, er hatte so richtig Bock auf dieses Food-Thema. Das hat man auch gemerkt. Er hat sich so gedacht, hey, cool, da will ich rein, ich will das verstehen. Hat wirklich, und die Lebensmittelhandelsbranche, Retail in Deutschland ist komplex, ne? Also es ist von Land zu Land sehr auch unterschiedlich. In Deutschland ist es sehr komplex, weil es auch viele eigenständig geführte Rewes, Edekas gibt. Und das erstmal zu verstehen, wie die funktioniert, da hat er sich sehr viel Zeit genommen und wirklich Türen geöffnet, Leute kennengelernt, uns platziert neben den anderen Food-Startups. Und am Ende kann er Türen öffnen und dann muss das Produkt natürlich aber auch funktionieren, ne? Also wenn er da irgendwie Brands, Produkte pusht, die sich dann am POS nicht verkaufen, dann bringt es auch nichts. Aber es war für uns natürlich schon ein guter Push am Anfang, mit Sicherheit.
Ja, also ihr hattet zum Zeitpunkt, als ihr in der Höhle der Löwen wart, nur den eigenen Online-Shop?
Dann die allererste Listung, glaube ich, hatten wir bei DM Österreich. Und bei Famila, okay. Das ist bei euch im Norden übrigens, die sind damals auch auf uns aufmerksam. Das war unser erster Retail-Kunde, muss man sich mal überlegen. Famila, ich dachte so, was ist Famila, ne? Ich komme ja aus Bayern, also Famila was? Das waren die ersten so kleinen Listungen. Und dann kam die Höhle der Löwen, ja. Und dann ging es sehr schnell in die großen Supermärkte auch rein.
Ja, jetzt haben wir ja schon das eine oder andere Startup hier im Podcast gehabt, das in der Höhle der Löwen war. Und von allen habe ich gehört, was während der Ausstrahlung passiert ist, war unfassbar. Sowohl im eigenen Online-Shop als auch bei Amazon. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, doch, das war schon auch echt krass. Also ich versuchte ja manchmal, ich weiß noch genau, für uns war es irgendwie doppelt, dreifach krass, weil wir, ich glaube, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hatten wir dann irgendwie 2 Mitarbeiter und 2 Freunde haben irgendwie Customer Service gemacht oder so, ne? Also der Webshop und so ist auch nicht zusammengebrochen, es war sehr gut. Wir hatten auch ein Abend mit sehr hohen Einschaltquoten. Das war schon krass. Und wir sind damals, weil Judith Williams bei uns investiert hatte, direkt nach der Ausstrahlung sind wir bei HSE Teleshopping auch noch live gegangen. Das heißt, wir waren völlig durch. Ich weiß es noch. Waren dann da live im Teleshopping zum ersten Mal. Haben da noch unglaublich viel verkauft. Und dann sind wir danach raus, völlig verstrahlt und haben unser Handy mit Shopify. Wir waren ja so klein vorher noch. Und dann hatten wir den Sound immer an früher noch, wenn es so gepinkt hat, wenn ein Order reinkam. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich glaube, wir müssen jetzt diesen Sound ausmachen. Aber am Anfang war es so, oh mein Gott, gell. Und das ist natürlich, also ich glaube, das muss man auch nochmal so nachvollziehen. Mir geht es in dem Moment bis heute nicht darum, dass ich denke, wow, jetzt werde ich reich oder so. Wir wissen alle, dass es so nicht ist, ne? Da geht es gar nicht um den Umsatz, sondern es geht wirklich um dieses Gefühl, ich habe etwas erschaffen und die Leute wollen das jetzt kaufen. Ja, die wollen das jetzt probieren. Und dann war so nach der Ausstrahlung, die Tage danach kamen die Calls von Rewe, Edeka, von den Händlern, die gesagt haben, hey, wir wollen das im Regal haben. Wir stalten euch sofort auf und so. Ja, das war schon eine ganz, ganz coole Zeit und kann man im Nachhinein erstmal, muss man das, glaube ich, dann noch so ein bisschen reflektieren, ne?
Okay, das heißt, die sind dann auch aktiv auf euch zugekommen, Händler, die gesagt haben, das Produkt will ich bei mir stehen haben.
Ja.
Wie schnell konntet ihr denn dann überhaupt liefern? Also geht dann ja auch darum, Produktion schnell hochfahren zu können.
Ja.
Da muss man, wenn man das Investment gerade erst hat und Liquidität vielleicht noch eng ist, muss man ja auch so ein bisschen überlegen, wie mutig kann und will ich sein vor der Ausstrahlung, ohne zu wissen, was so richtig passiert danach.
Ja, auch das war natürlich eine Problematik. Ne? Wir hatten den Vorteil, also auch von dieser Food Family von Frank, in die er investiert hat, waren wir die letzte Ausstrahlung, glaube ich, oder eine der letzten. Das heißt, wir konnten auch von den Learnings von den anderen immer wieder lernen, wo sich austauschen konnte und sagen, hey, wie viele Order hattet ihr denn? Was ist bei euch vom Traffic her passiert? Also haben wir auch sehr viel vorgepackt. Wir hatten Trial-Sets, wir haben es versucht, jetzt im Vergleich, wenn ich heute bei Amazon gucke oder bei uns im Shop, wie viele SKUs wir hatten, heute haben, wir hatten das ganz simpel. Es gab 3 Bundles, sonst gab es nichts. Ich glaube, man konnte noch nicht mal einzeln die Produkte kaufen. Man hatte wirklich so ein Produkt, so ein Trial-Set, Probiergrößen 9,99, dann gab es irgendwie 24,99 und dann gab es für die Superfans 49,99. Also ich glaube, man konnte, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich nur 3 Produkte kaufen. Und dadurch haben wir das wirklich, also wir waren online nicht ausverkauft, wir haben wirklich gut vorgepackt und ich glaube, wir hatten es auch geschafft mit der Logistik, die wirklich gut Spitzen auch abarbeiten konnte, da innerhalb von weniger Zeit alle rauszukriegen. Aber wir hatten einen riesen Fail, wenn ich drüber nachdenke. Bei der Fail war das Probierpaket, haben wir nämlich nicht als Paket versendet, sondern als Brief, weil es war so flach und da sind dann ganz viele verschwunden. Also da war also, ich weiß noch, die ersten Tage waren so, hey, easy, ging alles voll gut und dann kamen die Beschwerden, wo ist mein Paket und dann hast du keine Sendungsverfolgung, ne? Mhm. Also auch solche Themen nimmt man dann mal mit, sagen wir mal so.
Okay. Ja. Und Amazon hatte die aber auch schon live geschaltet zur Ausstrahlung von der Hülle der Löwen?
Ja, das haben wir da schon, das war schon mit live, aber ich bin ganz ehrlich, Amazon kam wirklich auch bei uns in den Fokus erst ein bisschen später. Da haben wir noch viel, wir waren so überrollt von all den Anfragen. Und die ersten 1-2 Jahre nach der Hülle der Löwen-Ausstrahlung, würde ich sagen, war der ganz klare Fokus wirklich auf den Handel, weil wir damit auch einfach, da kam viel Interesse, ein richtig großer Pull-Faktor. Also fokussierst du dich erstmal darauf, musst den deutschen Handel verstehen, versuchst irgendwie, oh, brauche ich eine Außendienstagentur, ich brauche jetzt Key-Account-Manager, wie baue ich das auf? Viele Gespräche, also da ist ganz viel reingeflossen. Und dann so der richtige Rüttler kam dann eigentlich so durch Corona, dass wir dann gesagt haben, okay, E-Com machen wir hier so stiefmütterlich mit, also unseren eigenen Shop, so wie Amazon, das kann ja eigentlich nicht sein. Da ist so viel Potenzial, lass uns da mal tiefer reingehen und da Strategien aufbauen. Und also Amazon muss ich auch dazu sagen, 3Bears machen wir ja den eigenen Shop in-house und Amazon machen wir mit einer Agentur. Und da hat es aber auch lange gedauert, bis wir die gefunden haben, mit der wir am besten funktionieren. Ja.
Okay. Und wenn du heute mal so auf euren Umsatz guckst so und auf die verschiedenen Umsatzquellen, wie viel ist dann Lebensmittel, Einzelhandel, wie viel ist eigener Webshop, wie viel ist Amazon?
Also wir, unser Ziel ist es, 50-50 aufgestellt zu sein, wirklich 50% offline, 50% online, damit wir auch nicht zu abhängig sind von einem Handelspartner, einem Kanal. Wir hatten ursprünglich mal, damals so in den ersten Jahren war, würde ich eher sagen, das Verhältnis eher 80-20, ne? Also 80% online, 80% offline, 20% online. Und das hat sich schon echt gut gewandelt. Und Amazon, also auch seitdem wir da mit unserer Agentur Dype arbeiten, sind wir wirklich bei Wachstumszahlen Jahr und Jahr. Wir machen es jetzt, glaube ich, im vierten Jahr zusammen, plus 60-70%. Also das sind jetzt schon auch Millionenumsätze, was wir vorher nicht erreicht hatten. Genau.
Gerade bei eurem Produkt, hätte ich ja gesagt, da ist ziemlich gut vorhersehbar, wenn man einmal Fan von euren Produkten ist, dann ist ziemlich gut prognostizierbar, wann ist die Packung leer. Mhm. Das schreit ja so ein bisschen nach Subscribe and Save. Arbeitet ihr mit so Abo-Angeboten?
Ganz frisch jetzt. Das ist tatsächlich, also du hast recht, es schreit danach und es ist immer runtergefallen. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber manchmal, ne, du hast es so auf der Strategie, können wir bitte mal Abo probieren. Und da machst du doch wieder was anderes und wir starten tatsächlich dieses Jahr erst jetzt mit Abo. Also wir haben so das Thema Abonnement, sind wir so im Soft-Launch, März, April, testen da jetzt auch immer mehr und mehr auf Amazon. Aber ich bin voll bei dir. Es schreit danach. Wir haben die Auswahl. Wir bieten ja, ne, du hast die Overnight Oats. Das ist unser großes Trendprodukt. Also das Büchermüsli neu gedacht, gell? Da geht's ja auch um Convenience. Dann hast du aber das Knuspermüsli von uns mit dabei. Du hast das Glas, was du bestellen kannst. Du hast das Nussmus. Also du könntest eigentlich so dein ganzes Breakfast-Thema mit uns abbilden. Und es ist natürlich Ease of Mind. Wenn es aufgebraucht ist, dann kriegst du es automatisch nachgeliefert. Also es ist ein großes Thema, was wir gerade strategisch auch verfolgen.
Ja. Dann habe ich da ja schon einen guten Riecher gehabt. Dann kommt jetzt gleich noch die nächste Idee hinterher. Die habe ich auch vor, glaube ich, zwei Jahren oder so schon mal der Friederike Driftmann, der CEO von Köln, gepitcht und habe gesagt, was Also, ich reise relativ viel, beruflich.
Mhm.
Und es nervt mich zu Tode, dass an jedem Flughafen, an jedem Bahnhof es immer nur ungesundes Essen gibt. Am Ende ist 80% ist immer irgendwie ein weißes Brötchen, 100%. Schlimmstenfalls noch mit Remoulade drauf und irgendein Formkäse draufgehauen. Und ich glaube, es gäbe einen totalen Markt für so Porridge to go, so dass ich es irgendwie am Flughafen oder im Zug noch irgendwie essen kann. Und so ein bisschen daran angedockt auch die Idee, ich glaube, was total gut funktionieren würde, wäre in Hamburg zum Beispiel im Schanzenviertel oder, keine Ahnung, in München, Glockenbachviertel oder irgendwo eine Porridge-Bar, wo es geiles, gesundes Frühstück gibt und eben genauso dieses, wie so ein bisschen der Coffee to go, halt das Porridge. Habt ihr mal so über das Thema stationärer, eigener Laden mit To-Go-Produkten nachgedacht? Mhm.
Also ich schicke dir jetzt mal dann nachher den Original-Businessplan von Three Bears, den wir vor 12 Jahren geschrieben haben. Weil die Ursprungs-, also du wirst lachen, aber die Ursprungsidee zu Three Bears, die ist damals, Tim und ich waren nach sehr viel belgischem Bier betrunken in einer belgischen Bar. Und ich habe gesagt, Mensch, ich habe da eben meine Ernährung auch dann umgestellt gehabt auf Porridge und so weiter. Und damals waren diese Frozen Yogurt Bars so modern auch. Also du konntest aber die Toppings vorne so auswählen. Und ich sagte, hey, wie cool wäre es denn, wenn wir in Deutschland am Hauptbahnhof einen Porridge-Truck hätten, wo du dir so deine Basic aussuchst und dann hast du deine Basis mit Mandelmilch, mit whatever und dann kannst du die Toppings aussuchen. Und darauf war unser erster Businessplan ausgerichtet. Und die Fertigmischung, hey, du kannst ja dein Porridge zu Hause machen, war ein Beiprodukt. Also, und dann lernst du erstmal so, wie kompliziert und schwierig sowas ist. Deswegen war auch die Frustration teile ich mit dir komplett. Und in 10 Jahren hat sich da wenig getan. Es gibt so ein paar Player, also Haferkater zum Beispiel. Ich mag die auch total gerne, auch ganz tolle Gründer. Die haben also gerade an Bahnhöfen, die verkaufen auch Porridge. Und das finde ich auch ganz cool, weil das beißt sich überhaupt nicht, sondern ich finde so, hey, die machen Porridge auch bekannter. Ich persönlich als Three Bears, wir sind die Experten in Trockensortiment. Ja, diese Expertise haben wir uns in 10 Jahren aufgebaut. Ich weiß, sobald du in die Kühlung gehst, wird alles schwieriger. Sobald du in die Frische gehst, was du da an Abschriften hast und die Gastronomie, wenn du jetzt selbst sowas, also weil ich hatte die Idee wirklich schon oft, die haben auch Pop-up-Cafés ausprobiert und so, es ist so komplex. Wir würden es uns nicht zutrauen. Aber, ich kann hier mal teasern, das passt mir sehr gut, dass du das fragst, es wird mit einem Partner dieses Jahr was kommen. Und zwar schon sehr bald. Also tatsächlich, wir sind ja jetzt hier im Juli, also im September, werden wir mit einem coolen Partner Porridge, sagen wir mal so, für den Direktverzehr launchen.
Okay,
mehr kann ich dazu
noch
nicht sagen. Aber dann hoffe ich sehr, wenn du mal an einem bestimmten Ort bist, dass du dir denkst, hey, jetzt habe ich keine Lust auf so ein Weizenbrötchen, sondern hätte gerne den weltbesten Porridge zur Hand, dann sind wir hoffentlich in deiner Nähe, sagen wir mal so.
Okay, verstehe. Dann bleiben wir da gespannt. Lass uns noch mal ein bisschen über euer Online-Business sprechen.
Ja.
Wie groß ist euer Sortiment mittlerweile bei Amazon?
Ich kann dir jetzt nicht die genaue SKU-Anzahl nennen. Also wir haben so ungefähr so 60, 70 verschiedene Einzelprodukte. Die bundeln wir natürlich unterschiedlich. Also ich vermute mal, dass wir so 20 Listings oder sowas haben. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Aber wir dominieren auf jeden Fall. Die Search-Terms sind uns auch ganz wichtig. Wir wollen wirklich dominierend sein für Overnight Oats. Da kommst du an uns nicht vorbei. Aber auch für Granola ohne Industriezucker oder weil du auch Hurricane angesprochen hast, ist auch unsere Strategie, dass wir natürlich, wenn jemand Hurricane eingibt bei Amazon, dann wollen wir auch ganz oben mit unserem Cereal-Set, das wir mit ihm entwickelt haben, also die Cerealien auf Haferbasis, featuren, weil gerade, und daran glaube ich auch, dass Amazon eine unglaublich gute Plattform sein kann für eben, wenn jemand nach was Bestimmtem sucht. Ne? Und es ist sehr schwierig für uns, Neukunden in unseren Shop zu bringen, wenn sie da nicht schon sind. Aber wenn ich auf Amazon bin und ich überlege irgendwie, mein Kind ist ich muss die Schultüte füllen, der ist Hurricane-Fan oder der ist Bluey-Fan, dann will ich da featuren mit unseren Regeln, damit da jemand denkt, ah cool, damit fülle ich jetzt die Schultüte oder das passt doch gut zum Kindergeburtstag. Genau, das ist so unser Ziel.
Und wie international ist euer Online-Business?
Noch nicht so international, wie ich es gerne hätte. Ja. Also das ist jetzt so der Next Step. Also wir sind natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Grundsätzlich, wir liefern auch Benelux, also auch mit unserem eigenen Shop, weil wir auch da interessanterweise Retail First, also wir haben eine große Listung in den Niederlanden und Belgien bekommen mit Albert Heijn. mit dem Overnight-Oats-Segment, was für uns super cool ist, ne? Und da wollen wir jetzt aber auch nachziehen. Und wir wollen uns jetzt aber auch dann für Amazon vor allem Märkte wie Italien, aber vielleicht auch Märkte wie Irland oder so, ne, wo viel Haferflocken gegessen werden, angucken. Italien finde ich sehr spannend, weil ich auch schon viel gehört habe, dass da auch das Thema, ne, so ein bisschen Healthy Eating, gerade Norditalien, Abnehmen, das Bewusstsein für solche Themen, aber Genuss und Geschmack, und das ist ja das, was wir garantieren, also ist bei uns ja kein Kompromiss. Genau, da wollen wir uns jetzt auch so ein bisschen Neighboring Countries auch auf jeden Fall angucken.
Ja, also glaube ich auch, muss man machen. Die Marke eignet sich ja schon total für eine Internationalisierung. Und mit einem Testimonial wie Harry Kane, der ist ja jetzt nicht nur in Deutschland oder UK bekannt, sondern ist ja mindestens mal europaweit, wahrscheinlich weltweit ein Star. Also das Potenzial zu hebeln, ist, glaube ich, total zwingend.
Ja.
Wie kam es dazu, dass Harry Kane jetzt für euer Porridge wirbt? Also ich habe es gesehen und habe gedacht, what the fuck? Ich war wirklich überrascht, weil klar, jetzt kannte ich so eure Größe von außen zumindest mal so grob, und dann irgendwie einen der Top-Fußballer weltweit als Testimonial zu gewinnen, da habe ich überlegt, wie funktioniert das?
Ja, also wie soll ich sagen, es war wirklich ohne Vitamin B, ohne dass wir irgendjemanden gekannt haben. Wir haben immer schon mal so gesagt, es wäre mal cool, also wir machen ja auch ein paar Creator-Co-Creations und so weiter, aber so wirklich so einen Markenbotschafter oder mehrere Markenbotschafter zu haben, die zu uns passen, die irgendwie Sinn ergeben. Und da macht der Sport natürlich auch Sinn, weil wir ohne Industriezucker sind, ballaststoffreich, viele Proteinprodukte auch haben, da wird auch noch mehr kommen in der Zukunft. Aber es passt so zu diesem bewussten Lebensstil. Und als dann der Harry Kane damals gewechselt hat, war ja in London bei Tottenham und ist dann zu FC Bayern gekommen. Da war einfach, Tim saß neben mir auf dem Sofa und war so, ey, das wäre der perfekte Markenbotschafter. Also Tim ist mein Mann. Und dann habe ich gesagt, okay, so ein bisschen ignoriert, so okay, also how, ja. Und dann hat er aber sich einen Google Alert, glaube ich, gestellt. Also er hat wirklich auch so ein bisschen geguckt, was macht der Harry Kane so, was macht er für Commercial Deals. Und dann gab es einen Artikel, dass der, ich glaube, auch in der britischen Zeitung irgendwie gesagt hat, er möchte mehr Investment-Deals auch machen und weniger nur so Commercial-Deals, wo er mal ein Produkt in die Kamera hält, sondern es geht ihm darum, Dinge zu tun, die nachhaltig sind. Und dann hat er in nachhaltige Headphones zum Beispiel investiert. Er hat in eine nachhaltige, gesündere Donut-Company in England investiert und auch wirklich so Deals gemacht, wo wir uns gedacht haben, da würden wir eigentlich ganz gut vielleicht da reinpassen. Und dann haben wir einfach, ich meine, man kann viel recherchieren, man kann die Managements von Leuten recherchieren. Das würde ich auch immer jedem empfehlen. Also wenn ihr irgendjemanden im Visier habt, man kann wirklich viel rausfinden mittlerweile. Jeder hat einen Manager und normalerweise wollen Manager ja auch gefunden werden, sag ich jetzt mal. Deswegen einfach wirklich aus dem Blauen heraus haben wir sein Management angeschrieben.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ihr ihm da jetzt irgendwie 6-7-stellige Beträge zahlt dafür, dass ihr ihn als Testimonial nutzen dürft, sondern er ist jetzt bei euch Gesellschafter.
Er ist auch Gesellschafter bei uns, ja.
Und genau. Ist das dann, ich sag mal, Reichweite und sein Gesicht gegen Equity, oder investiert er dann auch wirklich noch Cash?
Also in dem Deal hat er jetzt keinen Cash investiert. Das kann man auch im Handelsregister natürlich nachgucken. Ich glaube, da gibt es auch viele verschiedene Mischformen. Aber für uns war natürlich halt, ja, also die Reichweite, Social Media, Air on Pack. Und ich muss sagen, er geht auch over and beyond, ne? Also wenn wir mal irgendwie eine Möglichkeit haben, wir hatten neulich mit dem Handelspartner was richtig Cooles umgesetzt. Das steht in keinem Vertrag. Das ist dann halt einfach so, haben wir Lust da drauf? Können wir das machen? Könntet ihr euch das vorstellen? Und dann, haben wir es, also da gab es eigentlich noch nie ein Veto oder Nein oder so. Wir haben echt schon richtig coole Sachen umgesetzt. Und wir haben ja auch damals zu dem Launch dieser Partnerschaft, also wo wir es announced haben, haben wir ja auch echt witzige Videos gedreht. So im Stromberg-Style, dass er auf einmal bei uns vor der Tür steht und jetzt hier mitmachen will, so auf die Art. Und das muss ich schon sagen, also ja, es ist einfach echt cool von ihm. Er ist ein richtig toller, netter Mensch. Und er hat mich zum Fußballfan gemacht, würde ich sagen. Ich schaue jetzt wirklich Fußball nochmal ganz anders an und finde es auch, wie du schon sagst, ich meine, jetzt, wo auch die WM kam, und dann sitzt man da und denkt so, der war schon mal bei uns hier in diesem kleinen Büro irgendwie, ne? Und glaubt an unsere Vision und sagt wirklich, nein, ich möchte da ein Teil davon sein. Das ist für mich immer noch, kneif mich mal im Moment.
Ja, ich habe, würde ich sagen, schon ganz unterschiedliche Arten von, ich sag mal, Promi-Investoren so erlebt. Diejenigen, die sagen, ich mache da jetzt einmal einen Deal und dann mache ich das, was im Vertrag gemacht werden muss. Aber der Rest interessiert mich eigentlich auch nicht, weil ich will mich auf den Sport konzentrieren. Aber ich habe auch die erlebt, die sagen, ich will da auch total als Unternehmer und Geschäftsmann selber lernen und verstehen und auch mitreden. Wie ist das bei einem Harry Kane? Also sprecht ihr mit dem wirklich auch über Strategie und das ist unser Dreijahresplan und jetzt gucken wir gemeinsam auf Zahlen?
Ja, also es ist natürlich, man muss schon sagen, er spielt ja internationalen und nationalen Fußball auf höchstem Level, hat 4 Kinder und eine Familie so. Das ist jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich ständig hier bei uns im Büro sitzt und wir gucken uns irgendwie was an. Ich glaube, es wird sich vielleicht bei ihm auch nochmal drehen, wenn er mal nicht mehr aktiv spielt. Aber dafür hat er ein Team, das muss man schon sagen. Und mit denen, und es ist ein sehr intimes, kleines Team, es ist ja sein Bruder und sein Vater auch und dann gibt es noch 2, 3 andere Leute, mit denen sind wir ganz rege im Austausch und da wird wirklich über jedes Detail auch gesprochen, was seine Range auch angeht.
Verstehe. Du hast vorhin gesagt, dass ihr für euer Amazon-Geschäft, dass ihr das komplett ausgelagert habt, damit eine Agentur zusammenarbeitet. Mhm. Auch da muss man ja zumindest so eine Agentur steuern können. Ich meine, ich erlebe das ja nun auch bei uns bei Frontrow, da haben wir teilweise Ansprechpartner, die total tief im Amazon-Business sind. Mhm. Und wir haben auch Fälle, wo unsere Ansprechpartner, jetzt sag ich mal, auf Amazon eher sehr weit von außen oder von oben drauf gucken. Und trotzdem muss man ja gemeinsam dann über das Geschäft sprechen und Entscheidungen treffen. Wenn du jetzt über euer Amazon-Game nachdenkst, was sind denn so für dich die, bevor du in ein Meeting mit eurer Agentur gehst, so die zentralen KPIs und Themen, die du dir anguckst?
Ja, also ich muss, genau das ist nämlich der Punkt, ne? Wir haben Amazon outgesourced zu Dype, weil es die erste Agentur, also wir hatten vorher auch andere Agenturen, aber wo ich wirklich das Gefühl habe, die verstehen uns und ist auch okay für die, weil ich bin ja eher die Markensicht. Tim ist sehr viel E-Com, KPI-driven und wir haben auch das E-Com-Team hier bei uns, die sich aber halt auf unseren Shop konzentrieren sollen, aber schon auch Amazon verstehen müssen. Aber ich will es auch können dürfen, dass ich aus Markensicht sage, sorry Leute, das geht aber hier gar nicht oder was macht ihr hier, weil da auch Amazon nochmal ganz anders funktioniert. Ich gucke natürlich schon auf solche KPIs, mich interessiert unglaublich auch die Conversion, bevor wir irgendwie einfach nur Geld in Ads rausballern oder sagen, wir wollen bei jedem Sponsored Search Term ganz oben featuren, geht es mir darum, dass die Conversion stimmt und der Content stimmt, also ich gucke ganz viel auf den visuellen Content, jetzt in meiner Position. Da optimieren wir auch gerade wieder sehr stark, weil natürlich, und das muss ich auch sagen, bei uns, von unserer Seite, hat sich der Ansprechpartner für die Agentur für Amazon auch immer wieder verändert. Da ist der eine mal Mutterschutz, das ist der nächste, dann baut der eine mal eine PDP, also ein Amazon PDP, ne, dann die der nächste und dann siehst du da so einen Unterschied. Das heißt, da will ich drauf gucken und natürlich erwarte ich von der Agentur die Expertise, dass die Bullet Points, dass die Titles, dass das alles astrein ist, aber ich gucke da immer wieder drauf, aus meiner Endkundensicht auch. Und ich verstehe, dass da manches sein muss, aber dann bin ich so, sorry, aber das verstehe ich jetzt hier nicht. Ich muss doch den Mehrwert verstehen. Oder eben auch A-Plus-Content, den kommt jetzt als nächstes bei uns, dass wir den wieder optimieren. Und eben solche Sachen, als die neuen Testimonial-Produkte kamen, wie Harry Kane oder Bluey, wo ich gesagt habe, bieten wir eigentlich gerade auf Harry Kane? Habt ihr auf dem Schirm, dass jetzt dann Schulanfang ist? Denkt ihr gerade an die Seasonality? Weil ich glaube, man muss die Agentur schon auch gut führen können. Die denken natürlich vor allem in Amazon-Events oder jetzt kommt dann Prime Days, das ist wichtig, Black Deals, whatever. Und ich kann aber dieses Marken-Know-how mit reingeben und sagen, Leute, aber für uns gibt es diese Saisonalitäten. Jetzt ist mir dann ganz wichtig, das ganze Thema Back to School, wenn die jetzt die Ferien wieder vorbei sind. Das heißt ja nicht nur das Back to Routines bedeutet für mich auch, da brauche ich keine Kinder, aber nach dem Sommerurlaub wieder in meine Routinen reinzufinden. Also ich möchte, dass wir, da schaue ich ganz stark drauf und dass wir natürlich auch im Bestseller-Ranking, also es ist mir wichtig, dass wir da immer wieder weit oben dabei sind für unsere Key-Terms, weil ich sage, es gibt in Deutschland keine Marke, die Meal Prep, Overnight Oats mit dem ganzen Toolset so belegt oder auch Porridge wie wir und dann will ich da auch, dass wir ganz oben featuren. Also da gucke ich so ein bisschen drauf aus meiner Brille.
Wenn du so sehr, sehr stark auch über Marke nachdenkst, dann vermute ich mal, dass jetzt auch so im Bereich Amazon Advertising und Retail Media ihr jetzt nicht nur im Lower Funnel unterwegs seid, wie mit Search Ads, sondern dass ihr auch das, was es an so an Möglichkeiten gibt, eher Upper Funnel, eher Branding, markenorientierte Kampagnen zu machen, dass ihr da auch viel ausprobiert. Was funktioniert denn da für euch?
Also es funktioniert tatsächlich, wir schauen schon auch wirklich, dass wir über die Search Ads, also dass wir die Sponsored Products immer ganz weit oben haben, Video-Ads, werden auch immer mehr und mehr getestet, ne? Gerade jetzt, und dann sind wir aber auch saisonal wieder während der WM, habe ich gesagt, hey, lasst uns mehr Hurricane-Sachen ausspielen, da haben wir nochmal ein neues Video. Also da machen wir schon auch einiges, ja, und probieren aber auch mal wieder aus. Was ich aber trotzdem, also wo wir gerade, ich will gar nicht so viel die ganze Zeit in Ads reinstecken, sage ich dir ganz ehrlich, sondern unser großer Fokus ist jetzt gerade in der Vorbereitung für Q4, dass wir einmal allen Content aufräumen. Und da haben wir jetzt gerade ganz viel getestet, auch mit KI-generierten Content mehr, wo wir auch in unserem eigenen Shop ein bisschen vorsichtiger noch sind, bin ich ganz ehrlich. Und da konnten wir jetzt auch schon bei einigen Listings, allein wenn du die Conversion um 2-3 Prozentpunkte steigerst, ist natürlich wieder ein Riesenhebel, bevor wir jetzt gerade, also bin ich im Sommer eher ein bisschen vorsichtiger mit den Retail-Spends, auch wenn ich das persönlich jetzt gar nicht also ich gebe nicht die Budgets vor, das macht ein anderes Team. Ja. Aber da ist mein Fokus nochmal viel, viel größer drauf, um ehrlich zu sein, also aus Markensicht.
Und wenn du sagst, ihr arbeitet auch mit Video-Ads, eine Sache, die ja sofort mir dann kommt, ist Amazon Prime Video mit Champions League und eben auch Harry Kane. Also geht ihr dann auch gezielt in solche Umfelder, wo Harry Kane dann spielt und sagt, genau da muss dann der Three Bears Spot ausgestrahlt werden?
Das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, aber das nehme ich mir auf jeden Fall mal direkt mit. Ich weiß nicht, ob wir das schon getestet haben, solche Sachen, aber ich nehme es auf jeden Fall mit.
Okay. Weil du gerade KI gesagt hast, dass ihr da jetzt viel probiert im Bereich Content. Ich finde, Content ist ja immer das, wenn man mit Leuten spricht, so das, was allen so das Naheliegendste erscheint. Aber wir haben hier auch schon Podcasts gehabt, jetzt ganz kürzlich mit dem Philipp Kehela von Mokebo, der gesagt hat, ich nutze KI nicht nur zur Content-Produktion, sondern hier wird jetzt jeder Prozess, den es in dieser Firma gibt, wird einmal angeguckt und wir stellen uns die Frage, wie können wir den durch KI noch effizienter gestalten? Welche Rolle spielt das heute schon für euch?
Ja, riesig. Also das zeigt wieder die komplementäre Struktur von mir und Tim, sag ich jetzt mal so. Wir sind sehr unterschiedlich und er ist sehr viel mehr process-driven. Also er hat ja auch Business Improvement und Process-Optimierungen quasi in seinem ersten Job gemacht. Der kommt von Siemens, das ist in seinem Blut und in seinen Adern fließt nur das. Und ich bin eher die Kreative. Das heißt, ich nutze KI ganz anders als er, jetzt in der persönlichen Usage. Und er implementiert das jetzt schon ganz anders bei uns. Also was jetzt hier für... Er codet eigentlich auch nur noch mit KI, was ich nicht mache. Also ich suche mir viel kreativen Input, ich mache Market Research mit KI, ne? Ich mache mir, bevor ich auf Konferenzen gehe oder auf Meetings, lasse ich mir Biografien, Kurzbiografien rausziehen zu den Personen, die ich treffe und so, ne? Damit ich besser vorbereitet bin. Also ich nutze es eher sehr viel mehr für neue Tasks als repetitive Tasks. Aber natürlich ist mir klar, dass der große Hebel auch in dem Thema Prozessoptimierung ist. Und da reviewen wir aktuell ganz, ganz viele Strukturen, ganz, ganz viele Dashboards, Tools, dass weniger Raum für Human Error auch ist. Also ich glaube, es ist auch unglaublich, ich meine, wir sind 30 Leute, wir sind eine kleine Firma und wie viel oft teilweise noch von einem Sheet ins nächste manuell übertragen wird, das ist unglaublich. Auch im Retail, ne, im LEH, wir haben Kunden, die teilweise noch mit Fax Bestellungen schicken. Wir haben zwar ein Tool, das das automatisch in eine PDF überträgt, aber dann zieht jemand manuell wieder diese Sachen in ein anderes Excel-Dashboard und dann kommt es aber ein anderes. Da ist, sind wir natürlich gerade dran, wirklich so eine Art Cockpit zu generieren, wo sich einfach alles automatisch in ein Dashboard gezogen wird. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial da, was aktuell noch nicht möglich ist, zumindest nicht fehlerfrei oder so, wie wir es uns wünschen würden, ist, dass wir jetzt keine Amazon-Listings mehr manuell einstellen müssen. Ne? Dass wir jetzt ja irgendwie sagen können, ein Knopfdruck und schon spuckt es mir komplettes Listing aus oder baut mir eine PDP in meinem Shop oder ich kann auf einen Knopfdruck ein Newsletter erstellen oder so. Also es braucht schon noch, Human Work, aber ich glaube, keiner sollte mehr aktuell, und das ist auch das, die Erziehungsarbeit, die wir bei uns leisten wollen, irgendwie einen Text auf einem weißen Blatt Papier starten oder, du solltest ja immer jetzt Vorlagen bauen lassen und das ist so ein bisschen da, wo wir reingehen.
Ja, du hast gerade schon beschrieben, wie komplementär dein Mann und du dann seid, auch eben als Gründerpaar, das ihr ja auch seid. Ihr habt ja so zwei verschiedene Bereiche, die ihr irgendwie gemeinsam lebt, ne? Das private Ehepaar und das Gründerpaar. Gibt's da irgendwo eine Grenze, die ihr zieht? Oder sagt ihr, wir sind sowohl Ehepaar als auch Eltern als auch Gründer 24/7 und wir ziehen da gar keine Grenze, weil es eh nicht funktioniert?
Ja, letzteres, wir ziehen keine Grenzen mehr. Also wir haben anfangs, weiß ich noch, da ist es ja auch noch sehr alleinnehmend, ja, diese Gründung. Du arbeitest wirklich 24/7 gefühlt. Ich weiß noch, Tim hat einmal im Büro übernachtet, weil er gesagt hat, das bringt es jetzt auch nicht mehr, nach Hause zu fahren. So, ne? Und da dachte ich wirklich so, okay, es gibt nur noch das eine. Und dann kamen die Kinder. Und also gestern wurde meine Tochter oder unsere Tochter 4 Jahre alt. Das heißt, also unser Sohn ist 7, 4, 3 vs. 10 Jahre. Also die sind jetzt schon lange Teil davon. Und durch die Kinder kam auf eine ganz gute Art und Weise nicht eine Grenze, aber eine, hey, jetzt ist hier auch Private Space, aber wir können auch mal bei einem Essen über Three Bears reden. Und natürlich kriegen die auch viel mit, ja. Und das finde ich eigentlich sogar ganz schön. Aber es gibt noch ganz viel, also es werden mehr Familienurlaube gemacht. Es wird mehr am Wochenende, wirklich nur in seltenen Fällen arbeiten wir Samstag, Sonntag. Und dann finde ich es aber auch mal cool, beispielsweise, dadurch, dass ich ja die Kinder 3-mal die Woche abhole und Tim 2-mal die Woche, so haben wir es uns aufgeteilt, weil ich öfters mal verreist bin. Also wirklich 50-50 eigentlich. Und ich schätze das sehr, dass ich meine Nachmittage dann mit den Kindern habe und ich kann mich abends nochmal hinsetzen. Und wenn ich dann abends mit ihm um 9 Uhr über ein Thema von der Firma sprechen möchte, dann ist das auch okay. Und dann brauche ich nicht mehr, also ja, es ist verschwimmt, aber ich habe das Gefühl, es ist okay. Also für uns alle ist es okay, dass es so verschwommen ist, sag ich mal.
Das klingt super, so wie die ganze Geschichte ja super klingt. Alles sehr, ja, sehr erfolgreich jetzt seit 10 Jahren und trotzdem gibt es ja keine Gründerstory, wo nicht auch mal größere Fuck-ups passieren und Dinge einfach schieflaufen.
Nö, bei uns nicht. Also sorry, da kann ich jetzt nichts dazu sagen.
Wenn du jetzt mal auf 10 Jahre Unternehmerinnenleben zurückguckst, was war denn so der Moment, wo du wirklich mal gedacht hast, ach du was machen wir jetzt? Wo ist mal so richtig was schiefgegangen?
Also es gibt so 2, 3 Sachen. Also das eine, wo ich sage, da konnten wir gar nichts dafür. Aber das andere, also wir hatten mal schon vor Jahren und ehrlicherweise weit, da waren wir weit unserer Zeit voraus, sind wir mit Overnight Oats ja gestartet. Also wir haben immer Porridge gemacht und wollten wir Overnight Oats machen. Und dann hatten wir aber Angst, aber gesagt, ah, die Kategorie Porridge ist bei uns halt in diesem Beutel. Dann machen wir die Overnight Oats in einem Becherformat, weil viele auch immer nach einem To-Go-Format gefragt hatten. Aber natürlich musstest du in dem Becher den noch zubereiten, ne? Und es war einfach, also viel zu komplex. Viele wussten noch nicht, was ist Overnight Oats. Dann haben sie nicht verstanden. Da stand dann aber trotzdem ready in 3 Minuten. Also wir haben es quasi so verkauft, es sind Quick-Soak Overnight Oats. Aber dann denkst du so, hä, overnight? Muss es nicht über Nacht ziehen lassen? Dann war es in einem Becher. Das heißt, unsere Kunden haben auch gesagt, wow, wie viel Abfall. Ein Becher für eine Portion geht ja gar nicht. Das heißt, es hat eigentlich nicht funktioniert. Wir hatten aber einige Listungen für dieses Produkt, mussten trotzdem nochmal produzieren. Und dann hatten wir wirklich einen Zahlendreher in dem Forecast. Und unser Produzent war so groß, die waren Riesenmengen. Und wir haben dann, also wirklich, wir haben von jeder Sorte, es waren, glaube ich, 3 Sorten, nicht 30.000 Stück produziert, sondern 300.000. Es war überall eine 0 zu viel. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Meeting, als das dann rauskam, also wie viel Menge haben wir denn jetzt noch? Was müssen wir denn jetzt hier shiften? Und er so, ja, nee, nicht 30.000, 300. Also es war wirklich, uns allen war einfach schlecht. Und dann denkst du einfach so, okay, gut, was machen wir jetzt? Ne? Und das ist natürlich was, also das kannte ich ja total, ja, das kannte ich einfach wirklich auch in den Konkurs treiben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Das Schlimme war natürlich auch, keiner hat mehr an dieses Produkt natürlich auch geglaubt, weil wir gedacht haben, okay, es kommt ja noch nicht mal gut beim Kunden an. Und wir mussten es wirklich überall verscherbeln. Das war, also das war wirklich schon so ein richtiger Fuck-up. Anders kann man es nicht nennen. Und wir haben es aber geschafft. Ich weiß nicht, wie es ist. Irgendwann habe ich immer so bei Rudis Resterampe, standen immer noch diese Becher. Und ich dachte, boah, wenn ich noch einmal einen Becher sehe, dann, ne? Aber das ist jetzt auch viele Jahre her. Und genau, ja. Und das andere, sag ich jetzt mal so, das ist jetzt nichts, was, also das ist einfach was, was mich echt runtergezogen hat, ist so das Thema Ökotest. Da sollten sich alle, die im Food-Bereich unterwegs sind, mal drauf gefasst machen, weil je erfolgreicher du bist, desto früher kommst du da auch mal mit rein, sag ich mal so. Und Ökotest ist ja eine Plattform, die Verbraucher eigentlich aufklären soll, ob Produkte gut sind, schlecht sind und so weiter. Steht auch im Kleingedruckten ganz hinten bei Ökotest wirklich drin, dass das subjektive Kriterien sind. Und wenn du einen Punkteabzug kriegst, dann werden bei dir noch weitere teilweise Sachen gecheckt, die bei den hochbepunkteten Produkten gar nicht gecheckt werden. Also es ist total arbiträr, wirklich. Mhm. Und weit weg von irgendwelchen gesetzlichen Kennzahlen. Und wir hatten auch schon super Ökotests, aber wir hatten auch schon einen schlechten Ökotest, der einfach ungerechtfertigt war. Und ich weiß noch, dieser schlechte Ökotest kam damals raus am Tag der Geburt meines Sohnes, der auch noch 6 Wochen zu früh kam. Also du liegst da im Krankenhaus, ne? hast so ein Frühchen auf dem Arm und dann kriegst du da so einen Ökotest, denkst dir, was ist überhaupt Ökotest und warum soll unser Bärenporridge nicht gut sein? Und da war ich damals, also das war so ein Tiefpunkt, wo ich einfach dachte, hey, also excuse me. Und witzigerweise, nur so zum Vergleich, das gleiche Bärenporridge wurde jetzt als sehr gut bewertet im letzten Ökotest. Also so, ne, wir haben nichts an dem Produkt verändert. Also es ist, ja, also das war einfach so, ich dachte, okay, aber da kriegst du auch ein dickeres Fell und lernst einfach, wie diese Branche tickt teilweise und genau. Also deswegen, du hast vollkommen recht, es soll jetzt hier auch nicht so klingen, dass das hier alles hier jetzt einfach nur one way up ist, ne? Es gehört alles so irgendwie dazu.
Dann gib doch nochmal so, wenn du zurückblickst, den einen Tipp, den du Gründern oder Gründerinnen, die jetzt so ganz am Anfang stehen, da wo ihr vor 10 Jahren wart, mitgeben würdest aus deiner Erfahrung. Was ist so der Number One Shot?
Also das, was ich wirklich jedem mitgeben würde, wäre, und es klingt so abgedroschen, aber früher nach Hilfe fragen, um Hilfe bitten, weil immer mal was schieflaufen wird, weil immer irgendjemand das, was du versuchst zu tun, schon mal gemacht hat. Und gerade jetzt, also als wir vor 12 Jahren einen Businessplan hatten und dann vor 10 Jahren gestartet waren, da war ja auch LinkedIn zum Beispiel null auf dem Level, auf dem es heute ist. Aber man kann sich ein Netzwerk auch mittlerweile viel leichter und besser aufbauen, finde ich, und einfach wirklich mal jemanden fragen. Also natürlich, ich kann auch nicht jedem auf LinkedIn antworten, der bei mir um Hilfe bittet, aber ich nehme mir schon oft mal Zeit, auch auf Veranstaltungen, Leuten zu helfen und einfach mal zu überlegen, wer könnte für dich so irgendwie ein Coach sein oder wer könnte dich weiterbringen. Damals, als wir auch gestartet sind, gab es My Müsli als Food Startup and that was it. Ja, es gab keine anderen Food Startups. Also wir konnten uns ja, es gab wirklich kaum andere. Heute könnte man sich jetzt im Food-Bereich an so vielen anderen orientiert, im Beauty-Bereich. Es gibt so viele Vorzeigemodelle, an denen man auch lernen kann. Und da einfach früher mal zu sagen, hey, ich frage jemanden mal um Hilfe. Ne?
Das finde ich ein super Tipp. Weil ja, ist total viel dran und meine Erfahrung ist auch, die meisten Gründer oder Gründerinnen, die heute erfolgreich sind, haben eben auch mal angefangen und waren dankbar, dass jemand mit ihnen Erfahrung geteilt hat und geben das auch gerne zurück. Ja. Ich glaube, das ist eine super Idee. Hey Caro, danke, dass du diese wirklich tolle Story mit uns geteilt hast.
Sehr gern.
Wirklich beeindruckend, wie ihr da in einen Markt reingegangen seid, der bei jedem irgendwie dann doch in der Küche, im Vorratsschrank oder auf dem Frühstückstisch steht und dann nochmal einen ganz anderen ja, Flavor im wahrsten Sinne des Wortes reingebracht habt.
Das ist unser Ziel. Wir wollen in jedem Haushalt sein.
Ja. Auch irgendwie Menschen wie Harry Kane und andere für euch zu gewinnen, ist sicherlich kein Selbstläufer und zeigt, was alles möglich ist. Von daher vielen Dank. Ich bin monster gespannt auf das, was im Bereich To Go kommt und dann vielleicht mein Problem an Flughöfen und Bahnhöfen lösen wird. Von daher, das werden wir uns ab September genau angucken und dann werden wir das weiter verfolgen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke dir.
Noch mehr Infos zu 3 Bears, zu Caro und zu allen anderen Gästen, die wir hier hatten, gibt es natürlich wie immer unter amazon.de/podcast. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt, da, wo ihr sie besonders gerne hört. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Und in dem Sinne, ciao, Caro.
Tschüss.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.